Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzky. Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute zu einem recht traurigen Thema, dem wir uns allerdings nicht verschließen dürfen. Um Waffen wird es gehen, mit einem Lehrer, der in den Medien gern als Deutschlands bekanntester Rüstungsgegner bezeichnet wird. Willkommen, Jürgen Restlin.
Ja, guten Tag, Herr Bogatzky.
Aber erstmal etwas ganz Friedliches. Sie malen gerne Porträts. Was war das Letzte?
Das Letzte war ein Geschenk an eine Freundin, die sich einen Salvador Dali gewünscht hat, im Stile von Salvador Dali. Das heißt, der Dali selbst, der da porträtiert ist, hält einen Bilderrahmen, schaut durch diesen Bilderrahmen hindurch und alles findet, Bilderrahmen wie außerhalb, in der gleichen Landschaft statt, sprich ein surrealistisches Bild.
Und wie genau malen Sie sowas?
Schon sehr genau, weil es hat ja so Fotoporträtcharakter, also je genauer, desto besser in diesem Fall. Und das gibt dann die tolle Wirkung, dass man so im Stile von Andy Warhol, ja, sag ich mal, 1 auf 2 Meter oder 1,5 auf 1,5 Meter große Porträts hat, die man im Treppenhaus, in der Wohnung und sonst wo aufhängen kann.
Sie sind ein akribischer Mensch, richtig?
Ja, jetzt fragen Sie mal bitte meine Frau. Die würde sagen, der Kerl ist ja nicht Jäger geworden, sondern Sammler. Das heißt, wir haben in Freiburg ein kleines Reihenhäuschen, 4 Stockwerke. Und in allen 4 Stockwerken finden sich Dokumente, Unterlagen, Militärfachzeitschriften, Friedenszeitschriften, Literatur, Bücher und so weiter.
Im Gespräch war Deutschlandfunk Kultur Jürgen Restlin, im Hauptberuf Lehrer, im Zweitberuf Friedensaktivist. Und Sie haben es geschafft, Jürgen Restlin, dass in 2 Wochen, am 21. Februar, das Landgericht Stuttgart ein Urteil sprechen wird über die berühmte Waffenfabrik Heckler & Koch. Wie haben Sie das geschafft?
Also erst einmal verbindet uns natürlich eine jahrzehntewährende Auseinandersetzung verschiedenster Art. Ich war Soldat der Bundeswehr, war nicht Pazifist, hätte geschossen und ich wurde ausgebildet einem Gewehr, dem Sturmgewehr G3 von Heckler & Koch, das die Bundeswehrsoldaten über Jahrzehnte hinweg, 4 Jahrzehnte hinweg als Standardwaffe benutzten. Ich konnte diese Waffe nutzen, anwenden, landete auf dem Schießplatz und hätte geschossen, wenn da der erste Auftrag nicht gelautet hätte: Heute üben wir das Kopfschusstraining bei Chinesen. Also ihr schießt jetzt zwischen die Augen.
Da muss man sagen, war 70er Jahre.
Ja, 70er Jahre, Kalter Krieg, Feindbild, Kommunismus, die gelbe Gefahr, wie meine Oma immer sagte. Und ich habe mich dann von China in der Form verabschiedet, dass ich gesagt habe, auf Chinesen schieße ich nicht. Nun können Sie sich vorstellen, was mit einem Bundeswehrsoldaten passiert, der sich weigert zu schießen. Es dauerte 5 Monate, dann konnte ich mein Pädagogikstudium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg fortsetzen und wurde, wie der Zufall es wollte, als Junglehrer versetzt nach Sulz am Neckar. Und wer die Geografie kennt, der weiß, dass das die Nachbarstadt nördlich von Oberndorf am Neckar ist, dort, wo die Firma Heckler & Koch ihren Stammsitz hat.
Und da begann Ihr Verhältnis zu Heckler & Koch so richtig?
So ein spezielles, weil anders als andere sagte ich mir, es reicht nicht zu blockieren, Werkstore zu verschließen, symbolische Akte zu vollziehen, sondern ich muss recherchieren, ich muss publizieren. Da steckt auch ein journalistisches Element in mir. Das heißt, ich begann Zeitschriftenartikel aufgrund der Basis von Militärfachzeitschriften zu publizieren, dann später in die Länder zu reisen, in denen Heckler & Koch Waffen massiv im Einsatz sind. Nehmen wir mal den Südosten der Türkei, Türkisch-Kurdistan, 2-mal nach Somalia und Kenia und viele andere Länder und sich dort beschäftigend mit den Opfern der Heckler & Koch Waffen, darüber publizierend, auch Bücher publizierend.
Wie haben Sie die Opfer erlebt?
Also ich habe mich getroffen im Laufe mehrerer Jahre mit 220 Menschen, die, wenn ich ihnen im tiefsten Winkel des Taurusgebirges, also nördlich von Diyarbakir, wo die Kurden ihren Stammsitz haben, die türkischen Kurden, 5 Bilder gezeigt habe, Kalaschnikow M16 der Amerikaner, Kalaschnikow der Russen, Uzi der Israelis, FNFAL der Belgier oder eben das deutsche G3, den Finger immer zeigten auf das G3-Gewehr und sagten, damit ist meine Oma erschossen worden, mein linker Arm fehlt aufgrund des Einsatzes von Heckler & Koch Waffen, meine Kinder wurden getötet mit diesen Waffen. Dann habe ich sie interviewt, zum Teil mehrfach interviewt und 2 davon auch intensiv biografiert, mit der Erfahrung, dass alle 220 Menschen, denen ich mich intensiv zugewandt habe, traumatisiert sind, stark traumatisiert sind, Zittern während des Interviews, wenn dann der Autor, der Buchautor genauer nachfragt, ja, von woher kamen die Soldaten, mit welchem diesen Waffentypen, kurz Langversion, wie zerplatzte der Kopf der Mutter, der Oma und so weiter. Um darüber zu schreiben, dann ging ein Erlebnis los, das die Ärztinnen und Ärzte als Flashback bezeichnen, sozusagen das Wiedererleben dieser Situation.
Aber jetzt zu dem Verfahren, das jahrelang die Staatsanwaltschaft gegen Heckler und Koch betrieben hat, dann wird jetzt ein Urteil also gesprochen vom Landgericht Stuttgart. Es hat dann natürlich staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen bei Heckler und Koch gegeben. Das alles beruht auf einer Strafanzeige, die Sie gestellt haben. Was ist genau der Inhalt?
Die Vorgeschichte war, dass sich 2008 ein Whistleblower meldete, ein Aussteiger bei Heckler & Koch, der sagte aus ethischen Gründen, ich halte es nicht mehr aus. Vorwurf, meine Firma lieferte aber Tausende von Sturmgewehren des Typs G36 in 4 verbotene Unruheprovinzen Mexikos. Ich habe das mit meinem Rechtsanwalt Holger Rothbauer sehr genau geprüft.
Entschuldigung, verboten heißt, dass diese Unruheprovinzen gesperrt waren für Ausfuhren deutscher Waffen, muss man dazu erklärend sagen. Da hätten gar keine deutschen Waffen hingeliefert werden dürfen.
Genau. Sehr spannender Fall deshalb, weil alle Bundesregierungen bis zum Jahr 2003 hatten eine Linie beim Rüstungsexport. Die hieß, ein Land ist belieferungsfähig oder belieferungsverboten. Das heißt, man durfte durchaus Waffen nach Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate liefern, wenn diese Länder westlich orientiert im Sinne der Bundesregierung handelten. 2003 hat die Bundesregierung eine neue Linie eingeschlagen zum Wohle der Rüstungsindustrie, nämlich: Wir nehmen ein Land wie Mexiko, das laut Auswärtigem Amt eigentlich gar nicht belieferungsfähig ist, aber doch, da sind ruhige Provinzen. Die Mehrzahl der Provinzen ist aus Sicht der Bundesregierung, auch der Mexikaner, vergleichsweise ruhig. Aber 4 Provinzen, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, dürfen nicht beliefert werden. Und die Heckler & Koch Waffen, das waren insgesamt rund 10.000, wurden dann in ein Konsignationslager geliefert in Mexico City. Und von dort aus, bis dahin war es legal, von dort aus illegal, weitergeliefert in die besagten Unruheprovinzen.
Und dann haben Sie die Strafanzeige gestellt, als dann tatsächlich das Landgericht Stuttgart die angenommen hat und das Verfahren eröffnet wurde. Haben bei Ihnen die Weinflaschen geknallt oder die Sektkorken?
Beides nicht, weil ich mich nicht freue über dass Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete gelangen, weil ich aufgrund meiner zahlreichen Reisen unzählige Gespräche mit Menschen, die Opfer solcher Waffenexporte ja nicht nur der Deutschen, sondern auch der Amerikaner, der Russen, der Chinesen und so weiter sind. Es ist so brutal, was da läuft. Es ist so unglaublich, was Industriestaaten oder Firmen in Industriestaaten tun, wie skrupellos und hemmungslos sie tun. Als mein Rechtsanwalt und ich geprüft haben, die Unterlagen des Whistleblowers festgestellt haben, die Dokumente, die Bilddokumente, die Filmdokumente, die uns übergeben wurden, sind korrekt, habe ich im April 2010 Strafanzeige gestellt gegen führende Verantwortliche von Heckler & Koch.
Hat es so ein Verfahren denn schon mal gegeben?
Im Kleinwaffenbereich in Deutschland nicht, nein. Deswegen ist es auch egal, wie jetzt das Urteil sein wird, schon mal sehr, sehr spannend, so viel erfahren zu haben. Der Prozess hat mit Sicherheit eines gezeigt, das Rüstungsexportkontrollregime, das die Bundesregierung ja immer wieder lobt, ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Im Kleinwaffenbereich stimmt ganz vieles nicht, was an Vorgaben war seitens der Bundesregierung. Die zentrale Vorgabe ist immer, es gibt Endverbleibserklärungen, regt euch nicht auf, die Waffen bleiben da, wo sie sind. Dann rege ich mich sehr wohl auf, weil wenn man Kleinwaffengewehre oder ganze Fabriken nach Saudi-Arabien liefert, man weiß, dass das salafistische Herrscherhaus eine unglaublich desaströse, menschenverachtende Menschenrechtspolitik betreibt. Dann darf man die Waffen da nicht hinliefern, egal ob sie im Land bleiben oder nicht. Im Fall von Saudi-Arabien und anderen Ländern wurden sie ja dann noch illegal reexportiert. Auch die Türkei hat illegal reexportiert.
Welches Urteil erhoffen Sie jetzt vom Landgericht Stuttgart in 2 Wochen?
Wenn Sie wissen, dass seit 2003 in Mexiko tausendfach gemordet wird in Unruheprovinzen mit Sturmgewehren der Firma Heckler & Koch, dann gehen wir von Abertausenden von Toten aus. Angemessen wäre ein Urteil, das eine scharfe Verurteilung der Beteiligten beträfe. Das ist nicht zu erwarten, wer den Prozessverlauf verfolgt hat. Der hat immer wieder Worte des zuständigen Richters Maurer gehört, die Verständnis zeigten für die Unwissenheit, die vorgegebene Unwissenheit von Heckler & Koch Verantwortlichen. Über viele, viele, viele Monate hinweg hat weder seitens der Staatsanwaltschaft noch seitens des Gerichts die Perspektive und die Situation der Opfer jemals eine Rolle gespielt. Das ist eine juristische Ebene, wo es den Opfern in Mexiko eigentlich nur speiübel werden kann, wenn sie das wüssten, was hier liefe.
Jürgen Gresslin im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, geboren 1957 im badischen Lörrach, aufgewachsen als Kind in Freiburg. War da in der Familie schon angelegt, dass Sie später den Kampf gegen die Waffenindustrie zu Ihrem Lebensthema machen?
Ein klares Jein. Also meine Eltern waren nicht Friedensaktivistinnen und Aktivisten, aber sie sind streng religiös, evangelisch erzogen, haben diese Erziehung auch weitergegeben. Und da gehört natürlich die Nächstenliebe, auch die Feindesliebe, durchaus zur Erziehung, sodass ich nie erzogen wurde nach dem Motto schlage und schlage zurück. Ich habe in meinem ganzen Leben, man glaubt es mir kaum, aber mich nie mit irgendeinem Menschen geboxt, geschweige denn irgendeinen Schusswechsel oder sonstiges gehabt. Nein, im Gegenteil, ich versuche den anderen, den Gegenüber zu achten, auch wenn er eine andere Meinung hat und zu überzeugen davon, dass der Humanismus, der Pazifismus, die Menschenrechte die richtigen Werte sind. Aber ich akzeptiere erst einmal, wenn jemand anders denkt. Es zählt das Wort, es zählt die Diskussion, es zählt die Kontroverse, aber es zählt ganz oben die Solidarität und Achtung vor Menschen.
Wurde denn in der Familie so in Ihrer Jugend schon auch diskutiert über politische Themen?
So nicht, aber wir haben ganz intensiv geredet über die Bergpredigt, über Jesus und seine wunderbaren Aussagen im Rahmen der Bergpredigt, die ja unglaublich hart sind. Also wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte die rechte Wange hin. Das haben wir oft diskutiert. Und für mich ist die Bergpredigt bis heute sicherlich der prägende Text meines Lebens, der mich dazu geführt hat, Pazifist zu werden, diesen Weg konsequent zu beschreiten und jetzt im Laufe der letzten Jahre viele, viele Kampagnen mit Freunden zusammen ins Leben zu rufen und unglaubliche Erfolge einzufahren. Der Pazifismus in Deutschland weit darüber hinaus ist ein sehr wichtiges Standbein geworden in der Friedensbewegung, in der Menschenrechtsbewegung, ganz stark jetzt in der evangelischen und katholischen Kirche. Und ich freue mich, dass es weit über die soziale Bewegung hinausgeht, dass der Gedanke, Konflikte nicht mit Gewalt, sondern gewaltfrei zu lösen, trägt.
Aber ist das wirklich immer möglich, wenn wir etwa an den sogenannten Islamischen Staat denken? Können wir ihn gewaltfrei bekämpfen?
Also die Frage geht schon in den Kern moralischer und ethischer Werte und Fragen. Wissen Sie, wir müssen den Gedanken noch weiterentwickeln. Nehmen Sie mal das Warschauer Ghetto, die bestialische Ausrottung von Juden. Nehmen Sie Srebrenica und die Ermordung von 7.000, 8.000 Bosniern. Viele weitere Fälle, Ruanda. Es gibt Grenzfälle, wo ich auch sage, wenn da Soldaten sind, können sie nicht wegschauen. Aber mein Ansatz ist ein anderer. Mein Ansatz ist erst einmal, versuchen wir doch erst einmal dafür zu sorgen, dass es diese Srebrenicas und diese Warschauer Ghettos und was immer es ist und diese Ruandas gar nicht mehr gibt. Also ein Land wie Ruanda stellt keine eigenen Waffen her. Die müssen importiert werden. Also die kamen aus China, die kamen aus Frankreich. Da haben sich Firmen dran bereichert, da haben sich Staaten dran bereichert, aus eigenen Interessen heraus. Und von dieser Politik, dass die industrialisierte Welt die Entwicklungsländer, wenn man den Begriff überhaupt noch verwenden sollte, aber die Entwicklungsländer vollpumpt mit Waffen, profitiert von den Auseinandersetzungen in Kriegen und Bürgerkriegen. Das muss ein Ende finden. Und dann, wenn es gut läuft, werden wir Srebrenica nicht mehr haben, das Warschauer Ghetto nicht mehr haben und Ruanda nicht mehr haben. Und auch den Islamischen Staat hoffentlich trockenleben. Ist ja genau das gleiche Problem, dass der Islamische Staat hat ja erstmal keine eigene Rüstungsproduktion. Er besorgt sich diese Waffen aus ihm nahestehenden Ländern und wir müssen einen weltweiten Konsens herbeiführen, dass solche Terrororganisationen und der Islamische Staat ist eine brutale Terrororganisation, nicht mehr schießt, auch nicht mehr mit deutschen Waffen schießt. Sie wissen, der IS mordet mit G3, mit G36, mit vielen weiteren deutschen Waffen im Nahen und Mittleren Osten.
Jetzt haben Sie ja schon erzählt, nach dem Abitur, das Sie 1976 abgelegt haben, sind Sie zwei Jahre später, 1978, zur Bundeswehr gegangen. Warum haben Sie damals nicht verweigert und Zivildienst gemacht?
Ich kann es mit persönlichen Gründen erklären, weil um mich herum der Freundeskreis, mein Vater allesamt sagten, die Bundeswehr ist eine seriöse Organisation, sie gibt dir Arbeit und geh doch dahin und du kannst dir im Leben immer noch tun, was du willst. Meine Frau und meine damalige Freundin hat damals schon gesagt, lass die Finger von der Bundeswehr. Dieses Befehl und Gehorsam ist ja nun überhaupt nicht deins. Du diskutierst Dinge zu Ende und das geht ja gar nicht bei der Bundeswehr. Und wie so oft im Leben, ich hätte auf meine Frau hören sollen. Zumeist habe ich es getan. In dem Fall musste ich erst lernen und stellte dann fest, dass in der Bundeswehr, ja, es wurden Anweisungen gegeben, es wurden Befehle ausgeführt. Aber mit mir zu diskutieren, ob die NATO-Strategie, ob der Kalte Krieg, ob die Abschreibungspolitik Sinn macht, das wollten die dort nicht. Das wollte die General nicht, Generalität nicht, es wollten meine Kameraden nicht.
Warum wollten Sie dann unbedingt Lehrer werden?
Das ist ja genau das Gegenteil. Es gibt für mich zerstörende Berufe und helfende und aufbauende Berufe. Und der Lehrerberuf, der Beruf eines Pädagogen, ich verstehe mich viel mehr als Pädagoge, ist ein Beruf, bei dem ich ganz viele Gelegenheiten habe, Kindern und Jugendlichen in einer schwierigen Phase, also der Pubertät, mit eigener Krise beizustehen, Tipps zu geben, Vorbild zu sein und ihnen, ja, Demokratie zu vermitteln. Also Sie können ganz sicher sein, weil es bei mir keinen Unterricht gibt, wo heißt, die Bundeswehr ist böse und die Friedensbewegung ist lieb, sondern wir stellen beide Modelle vor. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren und bilden sich eine eigene Meinung. So verstehe ich Demokratie und demokratische Erziehung.
Lassen Sie dann auch Jugendoffiziere zu, was ja ein ganz, ganz großes Thema in Baden-Württemberg war, dass Jugendoffiziere als Vertreter der Bundeswehr an Schulen dürfen?
Ich habe sie nie eingeladen und ich habe dann natürlich im Gegenzug auch jetzt erstmal nicht die DFGVK eingeladen, muss natürlich
Deutsche Friedensgesellschaft, ja, Vereinte Kriegsdienstgegner, genau, wo Sie in führender Position sind, müssen wir jetzt gleich sagen.
Seit 1999 einer der Bundessprecher. Aber da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass ich DFGVK-Mitglied und Aktivist bin. Und dass sie natürlich, und dann sage ich das aber auch offen und sage, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, und das tun sie ja, dann erzähle ich ihnen, dass die Konflikte eben nicht mit Gewalt gelöst werden sollten. Dass wenn so unglaubliche Summen wie im Irakkrieg, im Afghanistankrieg, im Libyenkrieg, im Syrienkrieg, wir reden ja von 3- und 4-stelligen Milliarden Dollar, die ausgegeben wurden, zur vermeintlichen Lösung dieser Kriege, was nicht passiert ist, dann hätte ich viel lieber dieses Geld investiert in Bildung der Kinder auf der Welt, im Kampf gegen Krebs und Krankheit, im Einsatz zur Beseitigung des Hungers. Und wir hätten die Menschheitsprobleme, die wahren Menschheitsprobleme gelöst, wenn wir das Geld nicht so viel investieren würden.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur der Lehrer, Buchautor und Friedensaktivist Jürgen Gresslin. Und jetzt mal bitte ein kleines Lexikon. Nach welchen Kriterien, Sie haben es ja schon teilweise angedeutet, aber nochmal genau, nach welchen Kriterien dürfen deutsche Firmen überhaupt Waffen in andere Länder liefern und wie vor allem wird das kontrolliert?
Konsens ist, dass Kriegswaffen nur dann exportiert werden dürfen, Artikel 26.2 des Grundgesetzes, wenn die Genehmigung der Bundesregierung vorliegt. Dann ist in Deutschland das Kriegswaffenkontrollgesetz zu beachten. Also 1000 Gewehre werden produziert. Bei Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar werden geliefert an den Frankfurter Flughafen und dort zum Flug, was weiß ich, nach Mexiko und viele, viele andere Länder freigegeben. Bis dahin KWKG.
KWKG ist Kriegswaffenkontrollgesetz.
Genau. Ab Flughafen, ab Bremerhaven, ab Schweizer Grenze und dann weiter Verschiffung über die italienischen Häfen gilt das AWG, das Außenwirtschaftsgesetz. Die oberste Prämisse des AWG ist der freie Warenhandel. Das hat ein sehr intelligenter, leider moralisch nicht integer aufgestellter Ministerpräsident, späterer Ministerpräsident des Landes Bayern, verfügt, als er Bundesverteidigungsminister war.
Franz Josef Strauß,
wir wissen es alle. Wenn also jetzt jemand auf dem Podium sitzt wie ich und sagt, hier Freunde, der Waffenhandel funktioniert nicht in der Kontrolle, dann sagt mein politischer Gegenüber, stimmt nicht, wir haben das härteste Rüstungsexportgesetz der Welt, das KWKG, Kriegswaffenkontrollgesetz. Und ich sage, Freunde, bis Frankfurt mag das stimmen, ab Frankfurt, ab Bremerhaven und so weiter gilt das AWG. Und die oberste Prämisse des AWG ist der freie Warenhandel und dann gelangen deutsche Waffen in alle, nahezu alle Krisen- und Kriegsgebiete. Gebiete dieser Welt, also in den nahen Mittleren Osten, nach Afghanistan, weite Teile Afrikas bis nach Südamerika und werden dort bestialisch zum Schießen und zum Morden eingesetzt.
Was sind denn Ihre Forderungen? Was wären denn Ihre Rezepte dagegen?
Was wir im Rahmen der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, die ich mit Freundinnen zusammen 2011 gegründet habe, sind jetzt weit über 150 Organisationen der Friedens- und Menschenrechtsbewegung der Kirchen, fordere, ist ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das den Waffenhandel erstmal grundsätzlich verbietet. Wo man dann vielleicht im Einzelfall sagen kann, es sind Landminen geliefert worden, wir wollen jetzt auch Minenräumgeräte liefern. Aber ein grundsätzliches Rüstungsexportverbot steht an oberster Stelle unserer Forderungen.
Sie haben aber auch einmal gefordert in einem Interview, wenn es jetzt um Menschenrechtslagen in bestimmten Ländern geht, dass da ein Menschenrechtsrat geschaffen werden müsse. Dem das Auswärtige Amt, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, auch Nichtregierungsorganisationen angehören und dass dieses Gremium ein Vetorecht bei Fragen des Rüstungsexportes haben müsste.
Warum ein Menschenrechtsrat? Weil Waffenexporte jetzt genehmigt werden unter Einbezugnahme eines Votums des Bundesverteidigungsministeriums, des Auswärtigen Amtes und dann zuständig ist des Bundeswirtschaftsministeriums. Im Fall Mexiko haben wir sehr beleuchtet und erleuchtend erlebt, dass das AA, das Auswärtige Amt, gesagt hat, da darf man nicht hinliefern, Himmel hilf, da finden schwerste Menschenrechtsverletzungen statt. Und in einem, nennen wir es mal Kommunikations-, vielleicht auch Beeinflussungsprozess von Bundesausfuhramt, vor allem aber Bundeswirtschaftsministerium, massiver Druck auch seitens des Verteidigungsministeriums gegenüber dem Auswärtigen Amt, ist es dann gelungen, dass das Auswärtige Amt unter bestimmten Bedingungen, die aberwitzig waren, also Verschrottung von Altwaffen in Mexiko im gleichen Umfang, was nie im Leben passiert ist, dann zugestimmt hat. Wenn Sie einen neutralen, von Menschenrechtsorganisationen, auch von Kirchen und anderen Organisationen, die ethische, moralische Werte haben und sich nach Menschenrechtskriterien ausrichten, wenn Sie da Leute hätten in einem Menschenrechtsrat, die sagen, wir prüfen sehr genau, darf da aus Menschenrechtsgesichtspunkten Waffen hingeliefert werden, dann hätten wir eine ganz andere Situation, weil von den allermeisten Ländern, wo deutsche Kriegswaffen hingeliefert werden, ich sage jetzt mal 85-90%, dann gesperrt werden müssten.
Aber wie realistisch ist diese Forderung nach einem solchen Menschenrechtsrat? Aufgestellt haben Sie 1999. Ein Jahr vorher waren Sie Bundestagskandidat der Grünen. Das war damals die Zeit dann, als Sie diese Forderung aufgestellt haben, die Zeit der bisher einzigen rot-grünen Koalition. Da wurde sowas nicht umgesetzt. Deshalb sind Sie ja auch 2000 bei den Grünen ausgetreten, oder?
Ich würde es drastischer formulieren. Die Grünen haben den Wählerinnen und Wählern versprochen, dass sie in keinem Kampfeinsatz der Bundeswehr dem zustimmen. Die Grünen haben gefordert und massiv auch propagiert, keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete. Und unter Schröder und Fischer, unter Rot-Grün, gab es zumindest in Phase 2, also von 2002 bis 2005, eine Verfünffachung des deutschen Waffenhandels. Das gab es vorher nicht und gab es hinterher nicht wieder. Klar, der Druck war riesig. Es war 9-11, es waren die Terroranschläge des 11. September 2001. Und der Druck der Amerikaner auf die deutsche Politik und weitere befreundete Staaten war so immens, dass man die uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen hat. Aber wir sind da voll in diese Falle hineingetreten und das Ergebnis war, dass die Grünen auch und die SPD dem ersten völkerrechtswidrigen Kampfeinsatz der Bundeswehr im Kosovo zugestimmt haben und dass die Waffenexporte, wie gesagt, in Phase 2 verfünffacht wurden. Mir blieb ja gar nichts anderes übrig oder gar keine andere Lösung, als aus innerer Überzeugung heraus die Grünen zu verlassen. Was nicht heißt, dass ich nicht heute intensiv in Kontakt mit grünen Bundestagsabgeordneten stehe, weil ich finde durchaus, es gibt eine neue Generation grüner Politikerinnen und Politiker, mit denen man durchaus mit kritischer Brille über die jetzige Rüstungsexportpolitik der Großen Koalition sprechen kann.
Sind Sie denn, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft blicken und gleichzeitig natürlich in die Vergangenheit all dieser Jahrzehnte, wo Sie so aktiv sind, sind Sie für die Zukunft eher optimistisch oder pessimistisch gestimmt, was das Thema angeht?
Also sagen wir mal, spannende Frage deshalb, weil die Rahmenbedingungen sich ja jetzt verschlechtert haben in den letzten Jahren. Also das nennen wir mal diesen Scheindemokraten, der in Russland herrscht, Putin, diesen obskuren Politiker, Egomanen, der in den USA America First praktiziert mit einer Härte und Konsequenz, die erschreckend ist. Die Abschottungspolitik der sogenannten Friedensmacht Europa. Wir haben einen Friedensnobelpreis bekommen, müssten ihn eigentlich zurückgeben angesichts der Abschottungspolitik dieser Festung Europa. All diese Entwicklungen sind düster und sind dramatisch. Vielleicht bin ich jetzt geleitet von meinen persönlichen Eindrücken, weil es mir in den letzten Jahren mit meinen Freundinnen und Freunden gelungen ist, einen Erfolg nach dem anderen einzufahren. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, 21.02., da gibt es das Urteil im Sache Heckler und Koch. 26.02. kommt unsere zweite Strafanzeige zur Geltung. In Kiel am Dienstag drauf findet in öffentlicher Verhandlung der Start des Prozesses gegen zwei deutsche Geschäftsführer, die beiden Geschäftsführer von Sig Sauer und den amerikanischen Geschäftsführer von Sig Sauer, Ron Cohen, statt.
Also noch einer berühmten Waffenfabrik?
Ja, die zweitgrößte in Deutschland, die sogenannte Kleinwaffen herstellt, also Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Und wir können unseres Erachtens nachweisen, dass mehr als 30.000 Pistolen von Sig Sauer, produziert in Eckernförde, also in Schleswig-Holstein, widerrechtlich nach Kolumbien exportiert wurden. Legal war der Weg in die USA, illegal war der Reexport nach Kolumbien, wo der längst währende Bürgerkrieg der Welt tobte. Und das heißt, für die drei jetzt vor Gericht stehenden Top-Manager von Sig Sauer geht es um die Frage, wenn es illegaler Waffenhandel war, wie hoch wird die Verurteilung sein? Es geht um AWG, Außenwirtschaftsgesetz. Ich gehe von mehrjährigen Haftstrafen aus und ich glaube, dass die drei Herren auch nicht darum herumkommen. Und selbst wenn jetzt am 21.02., also in wenigen Tagen am Landgericht Stuttgart, nicht das Urteil fallen sollte, was ich mir de facto wünsche, wird dieses Urteil eine unglaubliche Wirkung erzielen, weil, da bin ich mir sicher, es zum ersten Mal auch Verurteilungen geben wird gegen Heckler und Koch, wahrscheinlich auch gegen die Firma selbst, da geht es um viel, viel Geld, dann wird es eine immense Wirkung erzielen, weil wir mit der Wucht dieses Urteils, auch mit dem Hinweis, die deutsche Rüstungsexportkontrolle versagt eklatant beim Stichwort Endverbleibserklärung. Das ist nicht ein Schweizer Käse, das ist von einem Maschinengewehr durchsiebter Schweizer Käse, der überhaupt keine Wirkung erzeugt. Da muss jetzt ein Rüstungsexportkontrollgesetz her. Und ich glaube, bei den Linken, bei den Grünen und Teilen der SPD werden wir da auf offene Ohren stoßen.
Jürgen Gresslin, Lehrer und Buchautor im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Der so viele Funktionen in Friedensinitiativen hat. Wir haben schon kurz das angedeutet, dass ich jedenfalls schnell den Überblick verloren habe. Sie haben ja neben all dem dann noch die Zahl, Biografien von Managern zu veröffentlichen. Ferdinand Pirch vom VW, aber Sie haben eine Biografie auch über den damaligen Daimler-Chef Jürgen Schremp geschrieben. Und der hat erst mit Ihnen kooperiert und dann nach der Veröffentlichung 100.000 Exemplare, das war ein Bestseller, gab es ein eises Schweigen von Jürgen Schremp. Wieso?
Ich finde das ungerechterweise, weil das Buch war geschrieben im amerikanischen Stil von Biografien. Also nicht der Sprecher der kritischen Aktionäre, Daimler, der ich war und bin, haut jetzt auf diesen Manager drauf, über den er sehr viel Persönliches weiß und sehr viel persönliche Erlebnisse schildern kann, weil wir trafen uns ja im Rahmen des Buches viele Male auch davor. Also die kritischen Aktionäre treffen den Vorstand und Gesamtvorstand und Vorstandsvorsitzenden des Daimler-Konzerns und davor der DASA und also der Rüstungssparte. Wir kannten uns gut und Schremp ist ja wie ich Freiburger und Schremp wuchs auf in Freiburg und wurde vom einfachen Mercedes-Lehrling dann zum CEO, Chief Executive Officer und zum weltberühmtesten Automanager in dieser Zeit.
Und wie Sie einem Glas Wein nicht abgeneigt und beide Fans vom SC Freiburg, wie Sie damals dem Spiegel erklärt haben.
Ja, leider lässt er sich im Stadion nicht blicken. Das ist aber, er ist ja in Südafrika und in vielen anderen Ländern jetzt beheimatet. Aber Sie haben recht. Wir haben uns dann mit Publikation der Biografie überworfen. Er fand die Biografie schrecklich und schlimm, weil sie beiden Seiten ein Sprachrohr bot. Ich nenne mal ein Beispiel. Die damalige Sprecherin der Anti-Apartheid-Bewegung sagte im Interview, Jürgen Schremp war ein Rassist, als er bei der MBSA, der Mercedes-Benz of South Africa, Chairman war und Chef war.
Zu Zeiten der alten rassistischen Apartheid-Politik.
Genau. Die Apartheid tobte, die deutschen Konzerne sind nicht raus, andere Konzerne, andere Länder sind raus. Die Deutschen haben profitiert und Schremp war der Chairman und der Chef und er hat gesagt, ich habe heftig gekämpft gegen den Rassismus.
Aber hat er ja auch teilweise. Schreiben Sie ja auch.
Jein. Also ich habe dann angefordert von Schremp eine einzige Rede, wo er bei einem Kongress in Südafrika mal sagt, Ich bin gegen den Rassismus, ich bin gegen die Apartheid, ich habe bis heute keine Rede bekommen.
Aber er hat doch dann bei Daimler in Südafrika bestimmte Regeln zugunsten der Schwarzen durchgesetzt.
Wenn Sie mit Gewerkschaftskollegen in Südafrika sprechen, die haben gesagt, nee, das war alles nur nach außen hin, nach innen hin war er rassistisch orientiert.
Aber Nelson Mandela hat ihn zum Honorarkonsul Südafrikas gemacht, nachdem Nelson Mandela dann an die Macht kam.
Jetzt sage ich einen Satz, der mir selber sehr wehtut. Und Nelson Mandela war zu dieser Zeit der größte Waffenhändler Afrikas. Ich verehre diesen Menschen einerseits aufgrund seiner Vita, aber hat es leider nicht geschafft, sich davon zu lösen, dass sein Land das Land ist, das Afrika mit Waffen vollpumpt.
Wo sind Sie überall noch Aktionär?
Genau genommen bin ich Großkapitalist. Ich habe eine Rheinmetall-Aktie, ich habe eine Deutsche Bank-Aktie, ich habe eine Daimler-Aktie, ich habe 2 Heckler & Koch-Aktien. Das heißt, ich spreche bei den Hauptversammlungen der Heckler & Koch AG und darf auch noch jemanden mitnehmen, weil ich habe ja eine 2. Aktie.
Wir haben uns gegründet. Ihre Frau immer mit.
Meine Frau mag das nicht, die erträgt solche Hauptversammlungen nicht. Die war mehrfach bei Daimler dabei und sagt, Himmel hilft, dieses verlogene Gebilde von Vorstand und Aufsichtsrat, die das Gegenteil von dem ihren Aktionären versprechen, was sie nachher tun. Nee, da müssen wir hartgesottene Menschen mitnehmen, die auch solche, naja, die wir auch aus der Politik und der Wirtschaft kennen, Unwahrheiten, die da propagiert werden, ertragen. Bei Heckler & Koch haben wir uns gegründet 2017. Die Hauptversammlung ging 4,5 Stunden, weil wir weit über 100 Fragen gestellt haben, abgestimmt aufeinander. Wir waren nur 7 Aktionäre. 2018 waren wir schon 13. Das heißt, es waren weit über 200 Fragen. Die Hauptversammlung ging 8,5 Stunden. Und wenn immer jemand, der die Sendung hört, sagt, er will mal eine gute Tat tun, dann kaufen Sie sich eine Heckler & Koch Aktie, werden Sie kritischer Aktionär bei Heckler & Koch und begleiten Sie uns. Sie tun deshalb eine gute Tat, weil Sie Stimme erheben gegen schwerst menschenrechtsverletzende Waffenexporte und weil Sie zugleich bei einer Firma Aktionär sind, die einen Wandel einläutet. Das muss man sich mal vorstellen. Die Firma Heckler & Koch ist die erste Firma, die aufgrund unseres Druckes entschieden hat, wir liefern nicht mehr an Nicht-NATO-Staaten, Nicht-EU-Staaten. Wir liefern nie wieder nach Afrika. Wir liefern nicht mehr den Nahen Mittleren Osten, mit Ausnahme der Türkei, weil sie NATO-Partner ist. Aber im Moment liefern wir auch nicht an die Türkei, weil sie schwere Menschenrechtsverletzungen begeht.
Aber wenn Sie weiterhin so erfolgreiche Bücher schreiben, Sie werden nicht irgendwann die Mehrheit bei Heckler & Koch übernehmen?
Das machen, glaube ich, andere, weil Moody's und andere, die die Firma ja im Ranking einstufen, das Unternehmen auf Ramschniveau herabgestuft hat. Und vielleicht käme die Rettung, wenn es der Firma gelingen würde, das Nachfolgegewehr zum eigenen Gewehren, zur eigenen Waffe, nämlich die Nachfolge zum G36 produzieren zu können. Aber ich möchte nicht in der Haut der Topmanager von Heckler & Koch stecken. Auf der einen Seite gut organisierte kritische Aktionäre zu haben und auf der anderen Seite ein Unternehmen zu leiten, das nicht weiß, ob es das nächste Jahr überlebt. Naja, wird spannend. Also es kann gut sein, dass es mal auch eine neue Heimat gibt für Heckler & Koch für einen Euro und dann bin ich da.
Jürgen Gresslin, kommen Sie wirklich mit 4 Stunden Schlaf pro Nacht aus?
4 Stunden Schlaf pro Nacht und eine halbe mittags macht 4,5 Stunden pro Tag, das mal 35 Jahre. Ja. Ich schlafe gut, ich wache auf, bin von Energie, naja, besessen, die erst einmal heißt, tu Gutes den Kindern gegenüber und dann ab Nachmittag, ab Abend in der Nacht, bis tief in die Nacht heißt, wir recherchieren über Rüstungsexporte. Weil ich ja sonst nichts zu tun habe, haben wir jetzt gemeinsam Global Net Stop the Arms Trade gegründet. Das heißt, es gibt seit Frühjahr letzten Jahres ein weltweites Netzwerk gegen Waffenhandel. Wir publizieren, wir recherchieren Fälle des Waffenhandels, sodass wir ein weltweites Netzwerk schaffen der Information, der Aufklärung über die Machenschaften der Rüstungsindustrie, der Politik, der Lobbyverbände und des Militärs.
Die Stuttgarter Zeitung hat über Sie mal geschrieben, dass Sie viele Beinamen haben. Utopist, Humanist, Menschenrechtler, Rebell, Bestsellerautor, Friedenskämpfer, Daimler-Kritiker, Störenfried. Welches ist Ihr Lieblingsbeiname?
SC Freiburg, Dauerkarteninhaber, Nordtribüne.
Jürgen Gresslin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie finden unsere Sendung im Internet unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Bokatzky sagt Dank und Tschüss.